Hi, Doro.
Hi.
Bist du schon in Mannheim?
Ja, ich bin gerade angekommen, gerade ausgestiegen aus dem Zug. Und du?
Ja, Gleis 3. Ach, komm raus.
Ja, wir sehen uns draußen. Bis gleich. Ciao.
Ja, ciao. Ciao.
Memelcat Mannheim. Ein Podcast von Doro Schröder und Nina Gülsdorf. Mit Nachfragen von Merve Kaichi.
Wo sind wir jetzt? P3. Ah, okay. Hier müssen wir sein. Ich bin gespannt.
Ja.
Nicht nur seine Frau mitgebracht. Auch noch seine Tochter.
Ja, nur weil du jetzt dreimal in der Dönerbude warst, bist du jetzt kein Türkei-Experte. Es gibt diese Musik, die dich gerade glücklich macht.
Insgesamt sind es 144 Quadrate, deshalb laufen wir die mal nicht ab.
Ich stelle vor, es gäbe keine anderen Mannheimer und nur Mustafa und ich wären hier.
Hier hinten und hinter uns ist ja das Schloss, dann stellen wir uns auf den Schlossbalkon und.
Was das Kurven ist auf dem Tisch.
Bis dann. Genau, ich freue mich auch von Hatice übrigens.
Mannheim der Karriere Panier Mussi.
A1 ist direkt vor uns, das sehen wir dann auch. Dann geht es weiter. A, B, C, D, E bis.
Dann denke ich, okay, was ist Next Level? Wohnen wir dann im Beduinenfeld, wenn wir Muslime sein wollen?
In Türkei ist die Jenga.
Ist auch von oben aus gesehen wie ähnliches Schachbrettmuster.
Oder wenn der Cat gibt, damit man sich auf welche Region kommst du, das ist dann eher so die kulturelle.
Wir haben A11, A12, A13.
Vor 11 Jahren war das Projekt. Genau. Und wie geht's dir?
Das sind Nina und ich. Wir sind mal wieder in Mannheim unterwegs. Wie damals, vor 10 Jahren, als Christian Wulff gerade gesagt hatte, der Islam gehört zu Deutschland. Und das Bild von unserem ehemaligen Bundespräsidenten hing dann sehr prominent im Zimmer des Moscheevorsitzenden der Fatih Jami, einer großen Moschee in Mannheim, genauer gesagt einer großen Moschee im Jungbusch, einem von Migrantinnen geprägten Stadtteil gleich neben den berühmten bunten quirligen Quadraten. Wir waren damals mittendrin, im Jungbusch und in den Quadraten, also Nina Gülsdorf und ich, Doro Schröder. Wir haben damals im Rahmen eines Theaterprojekts alle möglichen Moscheegemeinden besucht und Interviews geführt. Mit Männern, Frauen, Jungen, Alts, aus Deutschland, von überall her, egal, Hauptsache muslimisch. Und man sagte uns, okay, der Islam soll zu Deutschland gehören, aber der Zugang zu diesem Deutschland wird uns Menschen mit muslimischem Background meistens verwehrt. Und zahlreiche Beispiele aufgezeigt. Seitdem ist viel passiert. Anders als damals ist ein Moscheebesuch oder eine Kollegin mit arabischem Namen keine riesengroße Besonderheit mehr. Vor 10 Jahren rief unser Publikum noch begeistert aus, oh wow, ich war ja noch nie in einer Moschee, oder eine gläubige Muslima, die sich kritisch zum Patriarchat äußert, krass. Nur noch etwas war anders damals, es gab viel Islamfeindlichkeit, aber noch keine breite Unterstützung einer Partei, die über Remigration schwadroniert. Und jetzt, 2023, sind Nina und ich wieder unterwegs in Mannheim. Wir wollen wissen, was passiert ist seitdem. Wir treffen unsere Leute von damals, die uns beraten haben, die mitgespielt haben, die uns ihre Geschichten geschenkt und Tür und Tor geöffnet haben. Wie ist es jetzt? Ist es besser, schlechter, normaler, anders? Wenn ja, was ist anders?
Ja, ja. Kann auch politisch inkorrekt sich bitten, die Kette auszubringen. Aber das macht schon
schicke Dinge. Ja, eh. Als erstes treffen wir Elif und Baha, damals unsere wichtigsten Beraterinnen. Elif und Baha sind beide Islamwissenschaftlerinnen, Feministinnen, viel gereist, mit türkischem bzw. arabisch-türkischem Background. Jahrgang 78 und 81, geboren in Gelnhausen bzw. in Sigmaringen. Elif und Baha hatten damals, noch während ihres Masterstudiums bzw. ihrer Promotion, eine Consulting-Firma gegründet für Beratung in Islamfragen. Jetzt arbeiten sie nicht mehr zusammen, aber sie sind nach wie vor befreundet. Also, es ist ein sonniger Tag, Elif schwärmt gerade von ihrer ersten Prag-Reise und Pfefferminztee dampft aus unseren Tassen.
Zur ersten Frage. Wir machen jetzt mal ganz kurz eine kleine Zeitreise, den Anfang der 10er-Jahre. Da habt ihr zusammen was gemacht, oder?
Ja.
Könnt ihr das noch mal kurz erzählen?
Ja, wir hatten den Versuch gestartet, unser Wissen zu kommerzialisieren und was Gutes zu tun gleichzeitig, was dann halt gewinnbringend wäre für beide Seiten, also unsere Herkunftsgesellschaft und die Aufnahmegesellschaft.
Also um es auch zu präzisieren, als unabhängige Islamwissenschaftlerin mit akademischer Ausbildung an einer der besten Universitäten in Deutschland. Aber ihr habt ja auch was gemacht.
Ja,
wir haben auch was gemacht.
Das war dann halt leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Aber was war es zum Beispiel?
Wir haben in Hotels Schulungen angeboten, haben dann die Mitarbeiter geschult im Umgang mit muslimischen Gästen. Wir waren
Handouts geschult, so wie kann ich Namen aus der Golfregion richtig lesen?
Auch im Krankenhaus, muslimische Patienten, warum halt so viele Leute zu Besuch kommen, dass dann halt die Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte nicht überfordert sind, wenn die dann plötzlich 20, 30 Leute vor sich haben.
Und dann hatten wir aber, also wir hatten plötzlich Hürden vor uns, insofern, dass Menschen, die weniger unabhängig waren oder die gänzlich abhängig waren an irgendwelche Vereinigungen, Ideologien und so weiter, dass die sich durchgesetzt haben, weil sie fürs göttliche Wohlwollen gemacht haben. Dieser Service, den sie quasi an Krankenhäusern, Hotels angeboten haben, Teil ihrer Dawa, also Teil ihres Kampfes um den Islam. Und wir wollten halt dafür Geld, weil das ist eine Consulting-Service, den wir eben hier machen.
Hatten aber halt jetzt nicht die Intention, wie viele dieser Menschen, die dann auch noch so einen politischen oder religiösen Hintergedanken hatte. Das hat man ja dann 2015, 16 gesehen mit diesen Deep State-Sachen in der Türkei. Und die waren ja hier schon so total fest verwurzelt, teilweise auch in der Mannheimer Stadt. Oder auch damals, als ich dann zu Herrn gegangen bin und gesagt habe, also dass es halt gar nicht geht am Marktplatz, das vergesse ich nie, als sie salafistisches Material verteilt haben und ich dachte, oh no, das kann gar nicht sein, das darf nicht sein, gell? Dann waren wir dort und dann meinte er, ich hätte ein Demokratieproblem.
Ja.
Also das war halt das, was er gesagt hätte, ich hatte, dass ich halt damit klarkommen muss, dass eine Pluralität an Meinungen existiert und ich bin ja kein Mensch, der antidemokratisch ist, aber er war halt einfach in Anführungsstrichen dumm. Also das kann man gar nicht anders sagen, das kann man auch nicht politisch korrekt sagen, das hat dann halt so Leute wie Pierre Vogel, die dann halt den IS später richtig gepusht haben. Ja. Das war ja noch alles vor diesen IS-Sachen. Das hatte echt jahrelang Vorlauf. Und dass die dann halt kamen und später gesagt haben, die wussten von nichts und so weiter, das hat mich dann halt am meisten schockiert und was nicht so, dass man das halt auch nicht öffentlich, das erzeugt immer noch Wut in mir, weil man dann denkt, okay, dann sind jetzt wegen euch, weil ich kein Demokratieverständnis habe, irgendwelche Kiddies rüber nach Syrien und haben dann irgendwelchen Leuten den Kopf abgehackt oder sind da immer noch.
Genau.
Nur weil du halt dumm bist und nicht Bescheid weißt und dich über mich stellst, als ich bin Islamwissenschaftlerin Ausgebildete und du nicht, dass man dieses Wissen hat, das wird einem wieder aberkannt. Also das, was man quasi vom Staat aufgehändigt bekommt, dein Diplom wird dann wieder quasi wertlos gemacht oder nichtig gemacht und das ist halt sehr zermürbend. Also zu sagen, wer bist du denn? Du hast kein Demokratieverständnis. Wie kannst du denn auch eins haben? Du kommst ja aus der Türkei, du kommst ja aus dieser Kultur. Demokratie ist dir ja was Fremdes. Das bringe ich dir jetzt bei, hier in diesem Büro.
Ja.
Und das hat mich immer wütend gemacht.
Oh, und das ist der Punkt. Und dann am Ende, das Ende vom Lied ist, also wir hatten zahlreiche dieser Begegnungen, wo wir in Frage, also unser wissenschaftliches Know-how und Handwerk in Frage gestellt wurde, weil man einem Moschee-Mitarbeiter, der vielleicht auch eine gute Intention hat, muss man jetzt auch sagen, ja, fairerweise, weil man denjenigen vorgezogen hat, weil man war ja da auch zum Tee trinken.
Ja.
Und wo uns zum Beispiel teilweise auch die, wir hatten teilweise Gänsehaut, oder sagen, sie können doch in die Moschee zum Tee trinken gehen. Aber warum diesmal zum Ramadan? Ja, aber nicht jeder, der sie, also sie müssen sich die Moschee richtig anschauen, die ist vielleicht nicht ganz demokratisch, hat keine demokratischen Ideologien, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet, ja. Zum Beispiel, diese Ideologien, ja. Anhänger. Und dann so, damit wollte man nichts zu tun haben im Gemeinderat. Das war irgendwie so, nee, wir haben unangenehme Sachen angesprochen und das passiert 10 Jahre später, ach ja, wir wussten es nicht, ach ja, vor allem Kinder, und dann will ja auch den Stempel Islamophob vermeiden, ja. Wenn man unangenehme Dinge anspricht, ja, also, also nicht nur Islamophob, sondern überhaupt auch diese Veranstaltung, wo du auch einen Vortrag gehalten hast über zum Thema Verbandsorganisation. Einfach mal einen wissenschaftlichen Überblick über die Verbandsorganisation. Genau, was gibt's? Wer gehört zu wem? Wie sind die Verbände? Welche Ideologien sind dahinter? Das war völlig unangenehm. Und da war auch der Integrationsbeauftragte auch so. Natürlich verbandelt mit zwielichtigen, jetzt offiziell zwielichtige Organisationen. Damals war das, da haben wir alle interkulturelle Blabla gemacht. Und ja.
Und war halt dann der Grund zu sagen, jetzt hören wir auf, weil wir gemerkt haben, es bringt uns nicht weiter, bringt niemanden weiter und wir sind dann echt nur an den Fronten unterwegs. Ich meine, wir sind Grenzgänger, klar, aber so viel wollten wir jetzt halt nicht immer.
Wir machen jetzt wieder einen Sprung und jetzt machen wir den Sprung zu heute. Was machst du jetzt?
Also ich fange jetzt am Mittwoch in der Schulsozialarbeit an. Also ich habe nichts mehr mit Islam sozusagen von nah fern zu tun. Oder mit kulturellen Dingen sozusagen und bin jetzt einfach Sozialarbeiterin.
Aha. Ich arbeite jetzt in einem völlig areligiösen, apolitischen Raum. Ich arbeite als Managerin in einem Softwareunternehmen.
Wie findet ihr das? Geil. Du kriegst gerade die Hände in die Luft gereckt, als Elis gesagt hat, ich habe nichts damit Islam zu tun. Da hast du...
Ja, ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche Gründe für mein Verhalten eben. Also es ist zum einen arbeite ich jetzt irgendwo, wo ich andere Reibereien habe, wo ich mich durchsetzen muss, klar. Aber ich habe nicht mehr diese Reibereien, die mein Wissen irgendwie in Frage stellen oder mich als Person, ne, als Person hat, aber auch wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich mich entwickelt habe. Ich verdiene Geld. Und ich habe quasi meine Arbeit wird honoriert, mein Wissen wird honoriert und das lässt mich, das ist eine gute Motivation.
Und habt ihr das Gefühl, fühlt ihr diese, wir haben euch jetzt gefragt, kommt und redet mit uns, aber fühlt ihr diese Diskussion über interkulturelle Arbeit oder Begegnung im privaten Bereich noch?
Kommt ab und an mal vor, aber vielleicht. Ja, als erschreckendes, wie soll ich sagen, letztens hatten wir ein Gespräch, wo ich einer begegnet bin, die komplett verschleiert war. Und da wir ja so lange raus aus dem Thema waren und sie dann gemeint hat, ja, sie stört sich daran, dass im Sommer sehr viele nackt in Deutschland rumlaufen, dann war ich erstmal so, oh no, sie ist noch so jung. Wie kommt sie auf diesen Schwachsinn? Also ich bin hier geboren, aufgewachsen, studiert, das hat mich am meisten erschreckt. Da haben wir halt darüber geredet, wie wir das finden und was das in uns auslöst. Das triggert nämlich dann extrem, weil man dann denkt, okay, dieses salafistische Gedankengut ist dann bei diesen Menschen in irgendeiner Form doch schon gut angekommen. Und sie reden halt nicht nur kaputtes, also reden nicht mehr kaputtes Deutsch, sondern können sich sehr gut ausdrücken. Sie studieren, haben Abschlüsse. Ich muss mich dieser Nacktheit nicht mehr aussetzen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme das ja gar nicht wahr. Also ich sehe keine nackten Menschen im Sommer, weil ich, also meine Wahrnehmung sich total verändert hat. Aber sie war halt total fixiert darauf und das hat sie extrem gestört. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie denn in Deutschland lebt, wenn sie halt von allem sozusagen getriggert wird, was in ihr, also was so um sie herum passiert. Und das war eine Diskussion, wo wir dann halt im Privaten nochmal darüber geredet haben, weil ich das so erschreckend fand nach diesem langen Zeitraum, dass da Menschen tatsächlich noch mit diesen Gedanken gut rumlaufen.
Vor allem unter einem ganz speziellen Aspekt. Diese Menschen sind Akademiker, werden später auch irgendwelche Funktionen haben, vielleicht auch im öffentlichen Dienst. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind von so einer Frau, also das ist komplett konträr zu dem, was ich erreicht habe in meinem Leben und was ich meiner Tochter vermitteln möchte. Ich möchte nicht, dass mein Kind Kontakt zu so jemandem hat.
Ihr habt euch ja aus der professionellen, interkulturellen Arbeit so ein bisschen zurückgezogen. Jetzt, wenn wir gerade sprechen, ist ja aber sehr deutlich, dass es diese Arbeit weiterhin bräuchte.
Ja.
Oder?
Mehr
soll sie tun.
Tja, dann sage ich, weil der Zug ist abgefahren. Wir hätten es tun
können. Not my monkey, not my circus.
Ja.
Also.
Und in so privaten Bereichen?
Ich mache gerne so ein bisschen Entwicklungshilfe in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich muss etwas beitragen. Das klingt jetzt so total, total herablassend, aber manchmal muss man das auch. Also da nehme ich mir das einfach heraus. So eine Art zivilisierte Verachtung Menschen gegenüber, da fühle ich mich einfach gezwungen, ein bisschen Entwicklungshilfe, das mein Dara, mein Kampf gegen Unwissenheit, dann würde ich das, also nehme ich mit dem schon an. Aber das Ding ist tatsächlich, dass ich in meinem Umfeld, ich bin dem gar nicht mehr ausgesetzt. Ich habe in meinem Umfeld, das ist, sind bestimmte Menschen, bestimmte Kreise, in denen ich mich jetzt bewege, das habe ich Gott sei Dank gar nicht mehr. Es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes areligiös und apolitisch. Und so möchte ich das haben. Darin fühle ich mich wohl. Aber wenn ich je so etwas mitbekomme oder auf so Menschen stoße, dann habe ich schon das Bedürfnis, da mal was zu sagen. Und ich glaube nicht, dass ich auch noch zu der Regel gehöre, die sehr politisch korrekt ist. Also ich bin dann, das ist dann oft auch mit Wut gepaart, wenn ich frauenverachtende Sachen höre. Auch islamophobe Dinge. Ja? Also ich wäre die Erste, ich stehe null hinterm Kopftuch, null, weil ich finde, das macht Frauen hässlich. Aber wenn ich jetzt sehen würde, eine Frau mit Kopftuch würde diskriminiert, dann vor meinen Augen nicht die Erste, die sie verteidigt. Aber sowas von.
Und keine extremen Punkte mehr. Also weder hier noch da, also immer so der goldene Mittelweg, der dann irgendwie gechillter ist.
Naja, ich denke mir halt, ehrlich gesagt, ich bin die dritte Gastarbeitergeneration und irgendwann mal ist halt gut. Also irgendwann mal will ich nicht mehr als der Exot gelten, weißt du, so, wo ich mir so ein Ananas auf den Kopf stelle. Also du, willst du nicht. Du willst auch nicht mehr angestarrt werden, weil du denkst, ey, warum noch? Und das ist halt irgendwie, wo ich mir denke, oh, ich bin müde, ich würde gerne irgendwo hinziehen, oder ich würde das meinem Kind ersparen wollen. Ich würde ihr ersparen wollen, dass man den Namen nicht richtig aussprechen kann, dass man mit Vorurteilen, dass sie diskriminiert wird, das wird alles kommen. Formt den Charakter, wissen wir jetzt, aber muss das wirklich sein? Nein, muss es nicht auch. Also viel mehr mit einer Selbstverständlichkeit als in Rechtfertigungsmodus. Ich glaube, das ist auch noch so diese Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, waren wir vielleicht auch, oder stark in dem Rechtfertigungsmodus, ja, aber wir sind doch so und es ist doch okay, weil.
Nee. Hallo, wir sind auch da. Wir sind auch da. Also, okay, korrekte Menschen, wir tun euch nichts Böses.
Ja. Ihr Lieben, es ist wie immer sehr schön, mit euch schlauen Frauen zu sprechen. Wir sind ja immer so in dieser fragenden Rolle dran. Jetzt haben wir die Frage, habt ihr noch Fragen an uns?
Wie kamt ihr darauf, auf diese Themen zu bearbeiten?
Ja,
damals.
Ja.
Doro,
hey. Na? Bist du angekommen schon?
Nee, noch nicht.
Ach so.
Ja.
Ich komme gerade an, gerade bin ich aus dem Zug ausgestiegen. Wie war das Gespräch noch?
Ach, schön. Es war einfach schön mit den beiden. Wir standen da noch eine ganze Weile vor der Tür, dann kam Mustafa noch vorbei.
Oh, welcher Mustafa?
Der aus der Moschee gegenüber.
Der war Vorstand, ne?
Genau.
Ja,
genau.
Ja, cool.
Und der wohnt jetzt zwar in Köln, aber eigentlich müssten wir den auch noch
interviewen. Ja, das wäre mega spannend. Boah, meine Güte. Ich habe gerade im Zug Elif, das erste Gespräch mit Elif habe ich mir angehört, gerade im Zug. 12 Jahre ist das her, so viel passiert und sie hört sich aber noch genauso an.
Ja, völlig verrückt. War ja auch. Ja, ne? Also war, sie hat sich einfach gar nicht verändert, obwohl ihr Leben ganz anders ist. Ja, ja.
Meine Güte, haben wir viele Leute getroffen, oder? In den letzten paar Tagen. Wow. Ja,
und dann gibt es Elif gerade, wo sie das zu uns sagt, warum macht ihr das eigentlich?
Ja, aber wirklich. weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, wirklich keine Ahnung. Ich glaube, auch schon vergessen.
Ich glaube, Sie können sich das wirklich nicht vorstellen, wie spannend es ist, denen zuzuhören. Dass es einfach mega spannend ist. Alles, was Sie zu sagen haben.
Wem hören wir dann als nächstes zu?
Als nächstes Fazit. Der konnte ja dieses Wochenende nicht. Ich finde, der steht ganz oben auf der Liste, oder?
Ja, der Lobbyist der Stadt Mannheim ist natürlich jetzt schwer gefragt. Ne? Der macht also genau nichts mehr mit Integration, jetzt Lobbyarbeit.
Ja, aber Bektas natürlich auch, ist klar. Aber fertig fände ich jetzt irgendwie super, wenn wir das als nächstes
oder
angehen.
Oder Masern oder, also ich ja. Denke, grad, eigentlich können wir gleich umdrehen. Das heißt, ich könnte gleich den nächsten Zug zurücknehmen nach Mannheim.
Komm du jetzt erstmal gut an. Und
genau,
wir sehen uns dann
bald in Mannheim.
Bis bald in Mannheim. Genau, so machen wir es im
unserem Memleket.
Memleket. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Memleket Mannheim. Ein Podcast mit MannheimerInnen von Nina Gülsdorf und Doro Schröder. Diesmal im Gespräch Elif Velmas und Bahar Yenüçak. Eine Produktion von AKA Nüx 2023.